Der Fake-Polizist an dem Fake-Polizei-Checkpoint, der hat dann das Handy gesehen und hat dann natürlich auch Beute gerochen und hat halt eben seine Machete ausgezogen und hat sie ihm so an den Hals gehalten. Beim Wiederaufstehen hast du gemerkt, dass du richtige Gliedergelenkschmerzen auf einmal hattest, also dass es wirklich wehgetan hat, so aufzustehen. Und da hast du dann schon gesagt, ja, gehst mal aufs Hotelzimmer und ruhst dich mal aus, irgendwie geht's dir nicht so gut. Dann kam noch so ein geistiger Verwirrtheitszustand dazu, als wenn man über 2 Promille im Blut hätte. Also immer wenn man aufgestanden ist da oder auch nur aufs Klo gehen wollte, hat's dich komplett gedreht und hattest so Schwindel und warst einfach komplett neben der Spur. Ich weiß gar nicht, wie viele Selfies ich in Nigeria gemacht habe. Also die wollten dich kennenlernen, die haben sich für dich als Person interessiert und die wollten auch immer Fotos mit dir machen, also so wie in keinem anderen Land. Und dann der krasseste Kontrast dazu ist ja dann immer noch diese Stelzenhäuser oder Siedlungen auf dem Wasser. Das wird ja so als das Venedig von Afrika bezeichnet.
Aber wenn man dann zurück ist, wie geht man mit dieser Leere im Leben dann erstmal um? Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben letzte Woche spannend über den ersten Teil deiner Fahrradreise von Flensburg bis nach Südafrika gesprochen. Und heute sprechen geht's weiter. Wir haben in Sierra Leone geendet mit einem ordentlichen Cliffhanger, mit einer Gerichtsverhandlung, mit über 20 Jahren Gefängnisstrafe, zumindest offiziell. Und mit einer ziemlich krassen Geschichte, die ihr da erlebt habt. Lass uns da direkt einmal einsteigen und nehmen uns mal mit in diesen Tag in Sierra Leone, was da passiert ist.
Genau, dann gehe ich nochmal auf die Ausgangssituation drauf ein. Also wir waren im Dschungel, da gibt es eine schöne Radroute. Wenn man von Freetown Richtung Bo fährt, kann man auf der Landkarte gerne nachschauen. Nennt sich die Old Train Road, also die alte Zugroute, und ja, führt über Gravel durch den Dschungel. So, an dem Tag war es dann so, da waren wir dann, haben wir gemeinsam gestartet und nach einer Mittagspause ist dann jeder seinen eigenen Rhythmus gefahren und genau, dann war man kurz mal für sich unterwegs. Ich bin vorgefahren und war dann an einem Polizeicheckpoint, einem vermeintlichen Polizeicheckpoint, der dann auch durch einen Bambusstock abgesperrt war. Also das hat schon viel ausgesagt, dass es vielleicht auch nur ein vermeintlicher Polizeicheckpoint war. Aber in dem Moment habe ich mir nicht viel gedacht und habe dem Polizisten zugehört. Der hat sich ein bisschen Mitleid erregt, hat gesagt, er ist krank, er braucht medizinische Behandlung und kann sich die Medikamente nicht leisten. In dem Moment hat er mir dann auch ein bisschen leid getan. Dann habe ich gesagt, ja, ich gebe ihm 4 Euro oder so umgerechnet. Und dann war er zufrieden und hat mich halt weiterfahren lassen. Und dann hast du dir nicht viel dabei gedacht, bist weitergefahren, hast dann im nächsten Ort Pause gemacht, auch lange kein Internet gehabt und dann kam die Nachricht, ja, mein Kollege, der Yannick, also wir hatten noch einen dritten, der hieß Lukas, war so ein Niederländer, der hat mir dann geschrieben, warum er mir geschrieben hat, erfährt man gleich, der hat geschrieben, ja, Yannick wurde überfallen und ausgeraubt und genau an diesem Polizeicheckpoint eben, weil er hatte eben Er konnte in dem Moment halt eben kein Geld geben. Ich glaube, er hatte halt auch kein Bargeld mehr oder vielleicht, keine Ahnung. Und dann kam noch dazu, dass sein Handy zum Navigieren und zum Musikhören am Lenker befestigt war. Also ein Wertgegenstand. Offensichtbar keine gute Idee, kann man als Learning nehmen. Auf jeden Fall, der Fake-Polizist an dem Fake-Polizei-Checkpoint hat dann das Handy gesehen und hat dann natürlich auch Beute gerochen und hat halt eben seine Machete ausgezogen und hat sie ihm so an den Hals gehalten und das Handy genommen. Natürlich musste dann sein Handy, seinen wichtigsten Gegenstand ziehen lassen und dann oder hergeben. Und dann ist der eben geflüchtet in den Busch. So rechts und links der Straße war Dschungel und ja, ist dann einfach abgehauen ins Grün. Dann gab es da Gott sei Dank im nächsten Dorf eine Polizeistation. Also kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Die Polizisten haben auch nicht Uniform getragen. Der Polizist hat ein Borussia Dortmund-Trikot getragen, also nur so als Referenz einfach. Und ja, dann wurde der Fall geschildert. Und dann haben die aber auch gesagt, ja gut, dafür, dass wir jetzt hier ein Ermittlungsverfahren aufmachen oder einen Fall, erstmal ein bisschen Cash. Also musste man natürlich die Polizisten auch erstmal schmieren. Wenn es um das Handy geht als wichtigsten Gegenstand, da ist es natürlich, da macht man dann sowas schon mal. Dann haben sie aber auch wirklich ermittelt und haben sich da Mühe gegeben, auch den Ort zusammengetrommelt, die dann eine Suchaktion gestartet haben. Und wir haben dann eben den Polizeicheckpoint gezeigt. Und dann hat man da rumgesucht beim Polizeicheckpoint. Und dann man muss dazu sagen, es ist eine wahnsinnig kleine Siedlung. Jeder kennt jeden wahrscheinlich bis zur Unterhose so. Also es ist einfach nicht sehr anonym. Und dann haben sie abgesucht, die Gegend ein bisschen in den Busch rein. Und dann hat jemand einen Flipflop gefunden. Und hat dann gesagt, der Flipflop, der kommt mir bekannt vor. Folgt mir mal. Ich glaube, ich weiß, zu wem dieser Flipflop gehören könnte. Und dann ist die Sache, der Täter hat seinen Flipflop wohl bei der Flucht in den Busch verloren, wo er irgendwie kurz gestolpert ist und dann abgehauen ist. Dann sind wir zu einer Hütte im Dschungel gekommen und dort konnte man dann tatsächlich den Täter festmachen. Sogar das Handy war noch da. Also es war natürlich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber man konnte sogar das Handy wieder sicherstellen, wo man ihn da an seiner Hütte erwischt hat. Und ja, dann ist der Fall für uns eigentlich erledigt gewesen, weil dann haben wir gesagt, wir haben kein Bargeld, wir müssen weiter wir müssen schauen in die nächste Stadt, um wieder flüssig zu sein. Also wir können uns hier nicht lang aufhalten. Der Täter ist gefasst, der hat sein Handy wieder. Alles, sag ich mal, Glück im Unglück jetzt schon mal. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, ihr könnt jetzt aber nicht so einfach gehen. Wir müssen ja noch die Gerichtsverhandlung machen, wenn jetzt der Täter gefasst wurde. Und da haben wir auch erstmal gesagt, ja, und wie soll das gehen? Das ist ja nicht von heute auf morgen. Wir haben nur begrenzt Bargeld. Nirgendwo kannst du Geld ziehen. Das geht ja nicht so einfach. Dann haben die gesagt, ja, nee, das können wir schon alles regeln. Wir machen eine 48-Stunden-Express-Gerichtsverhandlung. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das geht dann schon. Weil wir halt auf Zelten kalkuliert haben, bräuchten wir halt einen Schlafplatz, weil wir uns jetzt nicht alle ein Hotel leisten können. Und dann haben sie uns zur Polizeistation gebracht, haben gesagt, ja, das kriegen wir hin, dass ihr wo pennen könnt. Dann war es aber doch nicht so einfach. Dann wollten sie uns auf dem Polizeirevier im Gang schlafen lassen, auf unseren Luftmatratzen. Und dazu kommt, dass am Ende vom Gang die Zelle mit den Inhaftierten war. Auf dem Polizeirevier war auch, sag ich mal, das Gefängnis. Und da war so eine große Zelle mit allen Inhaftierten. Und die hatten einen Spion oder so eine Art Guckloch, womit die den ganzen Gang einsehen konnten, wo wir dann hätten schlafen sollen. Da haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Also da muss eine andere Lösung her. Dann haben wir 2 Nächte auf dem Boden gepennt bei einem Polizeimitarbeiter in seiner Wohnung. Also natürlich, der hat eine Matratze, einen Schreibtisch, eine Küchenzeile, mehr ist da nicht. Also sind andere Wohnbedingungen als bei uns natürlich. Aber haben wir uns halt 2 Nächte auf den Boden gelegt. Der war auch der Einzige, der eben Englisch konnte und sind dann unter seiner Begleitung zum Gericht gegangen. Das Gericht, ja, der Gerichtssaal kann man sich vorstellen, das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen von innen gesehen habe, war dann aus Holz, also so eine Holzhütte eigentlich. Das Richterpult vorne war aus Holz und auch so links und rechts die Stände für den Beschuldigten und für das Opfer, mehr oder weniger improvisiert und noch ein paar Bierbänke für Interessierte. Erstmal, wir hatten natürlich nicht die passende Kleidung, um uns jetzt in einem Gerichtssaal blicken zu lassen. Da haben sie uns auch erstmal gerügt, so ja, in Radfahrklamotten oder Freizeitklamotten könnt ihr hier eigentlich nicht unterwegs sein. Dann haben wir gesagt, ja, es geht halt jetzt nicht anders. Wir sind hier mit dem Rad unterwegs. Wir haben jetzt halt nichts, keine andere Kleidung. Dann haben sie mit hochgezogener Augenbraue gesagt, okay, passt schon, aber optimal ist es nicht. Und ja, dann wurden mehrere Fälle abgehalten. Irgendwann war dann unser Fall dran. Dann musste der Yannick, mein Kollege, als Opfer quasi Aussagen dann, seine Zeugenaussage machen. Und das Problem war aber, dass es halt, dass die niemand, bis auf den Polizisten, der englischen Sprache mächtig war. Also die haben alle in der Stammessprache die Verhandlung geführt. Und nachdem der Yannick seine Aussage gemacht hat, hat der Polizist dann eben für den Richter übersetzt und dann haben sie weiter verhandelt. Das Problem war aber, dass sie nicht zurückübersetzt haben. Also wir wussten gar nicht, was geht hier eigentlich ab, über was sprechen die jetzt eigentlich, über welche Strafen oder was weiß ich. Also es war sehr intransparent. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, ihr dürft gehen, es ist alles erledigt. Wir brauchen noch das Handy als Beweismittel. Dann dürft ihr gehen. Da haben wir gesagt, das Handy können wir schwer als Beweismittel da lassen. Und dann nach ein bisschen Verhandeln haben sie sich dann damit zufrieden gegeben, dass sie einfach ein Foto vom Handy nehmen. Und damit war die Sache eigentlich erledigt. Wir haben dann gesagt, okay, mit dem englischsprachigen Polizisten bleiben wir in Kontakt. So, der kann sagen, was der für ein Urteil bekommt. Und dann sind wir weitergefahren. Es passiert dann auch so viel, da denkst du dann nicht mehr so lange dran. Irgendwann nach einem Monat haben wir dann gesagt, ja, was ist eigentlich aus dem Fall geworden? Wir könnten mal nachfragen. Und ja, dann haben wir ihm geschrieben über WhatsApp und dann hat er gesagt, ja, anscheinend Urteil 20 Jahre Gefängnis. Da haben wir dann geschrieben. boah, ist das nicht ein bisschen hart? Ja klar, er hat Scheiße gemacht, aber 20 Jahre muss das sein. Und dann hat der gesagt, ja gut, der soll froh sein. Bis vor 5 Jahren stand unter Raubüberfall mit Gefährdung für Leib und Leben noch die Todesstrafe in Sierra Leone. Also da waren wir dann doch sehr froh, dass es, sage ich mal, nur 20 Jahre Gefängnis sind.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Krass. Wie ging es euch dann dabei? Also sowas zu hören, dass der diese Strafe bekommen hat?
Also es ist ein bisschen krass einfach. Eigentlich willst du es ja selber auch nicht so. Du denkst dir so, ja klar, er hat schon Scheiße gemacht, der soll seine Strafe bekommen, aber ja, wir fanden es ja fast ein bisschen zu hart. Also, nee, aber wir waren dann auch froh, weil du kannst es auch, wenn jetzt, egal was jemand für eine Scheiße gebaut hätte, wenn jemand jetzt deswegen indirekt, natürlich ist er selber schuld, aber dass du indirekt daran oder wir indirekt daran beteiligt sind, dass jemand da ums Leben kommt, da wären wir nicht froh gewesen, auf gar keinen Fall.
Naja, das ist ja auch immer so, ne? Also ich meine, vielleicht, wer weiß, also das ist ja auch immer so eine Theoriegeschichte, du kannst ja nicht in die Glaskugel schauen, du weißt ja nicht, ob du dadurch andere Leute geschützt hast, ne? Weil wenn es einmal erfolgreich funktioniert und der Nächste halt sich wehrt und dann die Machete halt durchgezogen wird, dann, ne, also es ist halt einfach.
Das war ja auch die Sache, das haben sie anscheinend auch als Grund genommen, warum er so lange bekommen hat, weil er anscheinend schon mal vorbestraft war oder schon auffällig geworden ist.
Ja, ja. Aber ist natürlich eine krasse Geschichte, wenn man das einmal hört und dann so 20 Jahre, das ist einfach echt eine verdammt lange Zeit für. Interessanterweise ist es vorher, glaube ich, und korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, vorher ist es ein viel größeres Ding gewesen als nachher. Also vor der Urteilsverkündung war das halt eben das Krasseste, was euch wahrscheinlich passiert ist, also oder Yannick passiert ist. Er wurde überfallen mit Waffe und da gibt's gar kein Pardon quasi. Da muss man natürlich irgendwie hart durchgreifen. Und wenn man dann die harte Strafe hört, dann denkt man sich so, naja, so schlimm war es dann doch nicht.
Das ist manchmal da denkt man sich dann auch so, ja, 20 Jahre hört sich halt schon einfach krass an so und ich will.
Aber es ist schlimm. Es ist
auf jeden Fall schlimm.
Mit roher Gewalt ein Überfall, ja.
Ja. Es ist halt immer so die Sache, was ist dann so angebracht? Weil natürlich, du denkst dir, er soll seine Strafe bekommen, auf gar keine Frage. Ist auch eine Genugtuung so nach so einer Situation, aber dann denkst du ja auch wieder, boah, ist schon krass.
Ja. Wie ging es denn dann so für euch weiter? Habt ihr dann Zeit gebraucht, um das so ein bisschen zu verarbeiten? Ich meine, das ist ja auch ein ganz anderer Alltag dann wieder für euch. Ihr seid ja mittlerweile wieder ein paar Monate unterwegs gewesen. Das ist ja euer krassestes Erlebnis auf der Reise, vor dem euch ja alle gewarnt haben. Der Schock sitzt vielleicht auch noch mal erst tief, dass es passiert ist und dann tief über die Konsequenz dessen. Wie ging es euch dann dabei und wie ging es dann weiter?
Also es war erstmal eine sehr, sehr schwierige Situation. Also für den Yannick war es auch nicht klar, ob er weitermacht. Er hat dann auch gesagt, er muss das jetzt erstmal sacken lassen und wir fahren erstmal nur noch zusammen und dann müssen wir halt schauen, wie es weitergeht. Das Gute war dann wiederum, in dem Moment, wir waren halt mitten in der Pampa. Also wir waren jetzt nicht irgendwo in einer größeren Stadt mit Flughafen. Also da stand es jetzt gar nicht mal, sag ich mal, unmittelbar zur Debatte, dass man jetzt direkt abbricht, weil wir mussten halt eh erstmal weiterkommen. Und da hat er dann eben gesagt, er gibt sich erstmal bis zur Hauptstadt von Liberia, war das nächste Land, bis Monrovia Zeit, um das einschätzen zu können. Aber es passiert halt einfach jeden Tag was Neues. So, man lernt jeden Tag neue Leute kennen, dann gibt's andere Herausforderungen, dann hat man auch wieder gute Erfahrungen mit den Einheimischen gemacht. Dann gab es auch andere Sachen wie Krankheit, was dann auch direkt ziemlich bald danach war. Und irgendwann, auch wenn es so krass wie das klingt, aber selbst wenn sowas ist, es dauert nicht lang, bis dann andere Dinge passiert sind, wo das jetzt, sage ich mal, gar nicht mehr so krass im eigenen Kopf war. So.
Du hast es gerade schon angesprochen, Krankheit. Es ist ja eigentlich alles relativ gut verlaufen. Ihr seid aber tatsächlich so zwei Dinge habt ihr euch dann doch eingefangen, die nicht so easy sind. Eines der gefährlichsten Tiere Afrikas hat euch erwischt und da denken immer so ganz viele erstmal an Nashörner, Elefanten, Löwen. Dann ist jemand vielleicht ein bisschen besser informiert und war schon mal auf Safari und weiß, dass Hippos die meisten Menschen an Land töten. Aber das ist eigentlich nicht das Gefährlichste. Das Tier, das die meisten Menschen in Afrika tötet, ist die Mücke. Und das ist ein Parasit, der von Mensch zu Mensch durch das Blut übertragen wird. Und die Mücke ist der trägt es von A nach B quasi, aber hat es selber nicht. Malaria, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt euch beide infiziert.
Genau. Sogar wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir glauben sogar, dass es am gleichen Abend passiert ist, wo wir mal von so einer Mückenschwarm, von so einer Mückenwolke eigentlich überrascht wurden im Sonnenuntergang, wo wir dann schon in nur 2 Minuten, bevor wir in unser Zelt gegangen sind, irgendwie 20, 30 Stiche bekommen haben, beide. Sonst haben wir es immer aufgepasst und so, da waren wir halt einmal ziemlich unaufmerksam und es passierte dann eigentlich ja innerhalb von einer Woche hintereinander. Also wir sind uns sogar fast sehr sicher, dass wir es am gleichen Abend bekommen haben.
Und ihr seid ja lange unterwegs gewesen. Ihr habt euch aktiv gegen die Prophylaxe entschieden. Ihr habt aber das Standby-Mittel dabei gehabt und das habt ihr sofort eingesetzt. Und wie ist euer Malaria-Krankheitsverlauf gewesen?
Also ich kann jetzt erstmal von mir sprechen. Es war sehr so eine normale Grippe oder so, so ein grippaler Infekt, der schleicht sich ja immer an über 2-3 Tage, sage ich mal. Da war es wirklich sehr abrupt. Du hast ja, ich war noch den, wir waren den ganzen Tag in Monrovia, in der liberischen Hauptstadt, haben Sightseeing gemacht. Es war alles wunderbar, du hast dich fit gefühlt. Dann waren wir im Nationalmuseum von Liberia, da sind wir die Treppen hochgelaufen und da hast du das erste Mal gemerkt, so, boah, das Treppengehen, das fühlt sich irgendwie anstrengender an als sonst. So, was ist denn da los? Dann sind wir noch zum Einkaufen gegangen. Dann sind dir beim Einkaufen mal ein paar Lebensmittel runtergefallen. Musstest du halt so in die Hocke gehen und die wieder hochholen. Und beim Wiederaufstehen hast du gemerkt, dass du richtige Gliedergelenkschmerzen auf einmal hattest. Also, dass es wirklich, wirklich wehgetan hat, so aufzustehen. Und da hast du dann schon gesagt, ja, gehst mal aufs Hotelzimmer und ruhst dich mal aus, irgendwie geht's dir nicht so gut. Dann kam noch so ein geistiger Verwirrtheitszustand dazu. Also an der Kasse vom Supermarkt habe ich fast die Hälfte von meinen Einkäufen liegen gelassen, weil ich irgendwie neben der Spur war. Und dann kam auch relativ bald schon Fieber. Und dann habe ich eigentlich schon, weil es hieß, bei den ersten Symptomen direkt dieses Standby-Medikament zu nehmen, habe ich dann auch direkt eingenommen. Und ja, wir wollten am nächsten Tag auch eigentlich weiterfahren. Dann kam so diese liberische Dschungeletappe. Und da dann ist auch charakteristisch, dass das Fieber so in Schüben kommt. Dann hatte ich am Abend Fieber, am späten Abend war es wieder weg. Und ja, dann haben wir schon gesagt, ja, vielleicht können wir morgen auch fahren, vielleicht geht es mir auch besser. Aber in der Nacht, man muss dazu sagen, der Strom wird immer so meistens aus Solarpanels erzeugt und irgendwann in der Nacht war dann der Strom aufgebraucht, dann ist die Klimaanlage nicht mehr gelaufen und dann unklimatisiert waren dann halt tropische Temperaturen in den Hotelräumen und dann kam aber das Fieber so stark, dass du keine Ahnung, was wir gehabt haben, 26, 27 Grad in dem Zimmer. Und wo du normal fast splitterfasernackt versuchst, irgendwie einzuschlafen. Und da musste ich mir dann meine Jogginghose, einen Pulli, 2 Pullis übereinander ziehen, dass ich irgendwie schlafen konnte, weil ich halt so gefroren habe. Und ja, dann eigentlich der Tag darauf, also der war dann schon wirklich zum Vergessen. Also es war wie, als wenn man über 2 Promille im Blut hätte. Also immer, wenn man aufgestanden ist da oder auch nur aufs Klo gehen wollte, hat's dich komplett gedreht und hattest so Schwindel und warst einfach komplett neben der Spur.
Ja, genau. Krass. Seid ihr zum Arzt oder ins Krankenhaus?
Ich bin eigentlich in die Apotheke, also einen Test habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich war in der Apotheke und habe dann auch mich mal beraten lassen. Das habe ich dann Gott sei Dank noch geschafft, aber die war sich schon auch sehr sicher. Und ja, habe ich noch eine Paracetamol immer genommen, also fiebersenkend und das Notfallmedikament. Und ja, dann ging es auch relativ schnell vorbei. Also mir ging es einen Tag richtig schlecht, einen zweiten Tag sehr schlecht. Und am dritten Tag auf dem Wege der Besserung und nach 4 Tagen war es eigentlich relativ wieder in Ordnung, genau.
Krass. Und die Malaria-Prophylaxe habt ihr nicht genommen. Das Standby-Mittel habt ihr euch vor Ort besorgt oder hattet ihr das einfach sowieso schon die ganze Zeit mit dabei für den Fall der Fälle?
Nee, tatsächlich haben wir uns immer ein neues Standby-Medikament in jedem Land geholt. Weil das wird auch empfohlen, weil man, also erstens, es ist auch nicht so, also es ist einfach einfacher, sag ich mal. Es kostet in der Apotheke dort umgerechnet 3-4 Euro. Du kriegst es ohne Rezept. Und es ist ja, also der Parasit ist von Land zu Land minimal anders, sag ich mal. Und du kriegst immer das Medikament optimiert auf den Haupterreger in dem jeweiligen Land. Also das war dann doch, sag ich mal, ein sehr großer Vorteil.
Ja, und wie lange hat es gedauert, bis ihr wieder, sagen wir mal, einsatzfähig wart?
Also wir haben doch dann, sag ich mal, eine vergleichbar milde Variante. Also wir haben dann nach 5 Tagen, weil wir mussten ja irgendwie weiter, hat man es mal mit Radfahren, sag ich mal, einigermaßen wieder probiert, mal loszurollen. Da war es noch schwerfällig. Also es hat schon noch ein bisschen länger gedauert, bis man wieder voll einsatzfähig war. Also man hat es auch an der Kondition gemerkt, dass der Körper noch nicht ganz fit ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, richtig hergestellt war man wieder nach, ja, also gefühlt richtig hergestellt nach 1,5, 2 Wochen oder so.
Okay, krass. Also doch auch so lange, ne? Ich meine, also man hat ja auch wirklich extreme Angst aus Deutschland kommend über Malaria, weil man es immer mit, es ist tatsächlich, also ohne es zu klein zu reden, es ist der größte Killer Afrikas, die Mücke bzw. Malaria. Aber es ist eigentlich nicht wirklich tödlich, außer man ist sehr, sehr schwach oder ganz, ganz jung, ein Kind, und man behandelt es nicht. Das ist halt eben ganz wichtig. Wenn man es unbehandelt lässt, dann kann es halt tödlich werden, aber es ist sehr, sehr gut behandelbar. Ich kenne Leute, die haben es regelmäßig, wie wir halt irgendwie im Winter unsere Grippe oder unsere Erkältung haben die halt in diesen Ländern halt eben Malaria und die funktionieren dann eigentlich auch relativ gut, weil der Körper sich dran gewöhnt hat. Die nehmen alle keine Prophylaxe. Das geht auch gar nicht. Sonst musstest du ja dein ganzes Leben lang Prophylaxe nehmen. Und es gibt halt eben dieses Standby-Medikament, was sie alle nehmen. Und was auch ganz cool ist, seit letztem Jahr werden Kinder bis 5 Jahren geimpft gegen Malaria. Und das scheint irgendwie sehr, sehr gut zu helfen. Und das könnte eventuell ein Schritt dahingehend sein, dass diese Krankheit hoffentlich irgendwann ausgerottet ist, wie viele andere auch. Also das ist, es ist schlimm, aber es ist eigentlich auch gleichzeitig nicht so schlimm. Es sollte einen zumindest nicht abhalten davon, Dinge zu erleben, weil es, auch die Prophylaxe hilft ja eigentlich auch relativ gut. Man soll sie nur nicht so dauerhaft nehmen. Und wenn man halt irgendwie einmal 14 Tage oder einen Monat nimmt, ja, weil es geht ja alles durch Leber und Niere und so, genau.
Und man ist ja sportlich aktiv, also man muss ja, der Körper muss ja irgendwie schon, war dann auch unsere Argumentation, sag ich mal, steht unter Belastung und du musst richtig was leisten. Und das schwächt ja auch deinen Körper, wenn du jeden Tag diese Tabletten schluckst über Monate. Also, und da haben wir dann auch nach Beratung beim Tropenarzt und so, haben wir dann doch für uns entschieden, wir rüsten uns für den Fall der Fälle.
Ja, ja. Hier. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber hier ist meine aktuelle Packung. Ich muss noch 2 Tage und dann bin ich mit meiner aktuellen Ration durch. Ich bin gerade erst wieder zurückgekommen aus einem Malaria-Land, wo ich die Prophylaxe genommen habe und ich nehme die regelmäßig und das ist alles gut. Aber ich fahre halt eben auch nicht durch Afrika.
Ja.
Weiter geht's in dieser spannenden Reise Richtung Süden. Und da kommen wir, ich glaube, wir haben das in der letzten Folge mal ganz kurz angesprochen. Es gab diesen Moment, wo ihr 3 Routenmöglichkeiten hattet. Ich glaube, das ist zwischen Nigeria und Kamerun. Ihr müsstet eine Entscheidung treffen. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich eigentlich gar nicht das ganze Land überspringen. Nigeria ist ja auch so ein Land, wo viele gesagt haben, oh, willst du das wirklich machen? Das ist ja super gefährlich. Und ich glaube, das ist so ein Land, was euch fast am meisten überrascht hat, oder?
Ja, das ist auch, wenn ich es im Nachhinein so überlegen würde, was würde ich von der Reise vielleicht auch anders machen, würde ich sagen, ich würde länger Zeit auch in Nigeria verbringen. Weil natürlich, man lässt sich halt doch immer wieder auch beeinflussen, sage ich mal, von Medien, auch vom Umfeld, auch wenn sich deine Familie und Freunde halt Sorgen machen und sich auch wünschen, dass man, sage ich mal, wenn man schon durch dieses Land fährt, schnell durchfährt, dass wir dann auch gesagt haben, wir fahren einfach nur schnell durch und machen da nicht viel. Aber im Endeffekt würde ich schon sagen, es war, also die Leute waren mega gastfreundschaftlich, auch in Bezug auf Selfies. Also ich weiß gar nicht, wie viele Selfies ich in Nigeria gemacht habe. Also die wollten dich kennenlernen, die haben sich für dich als Person interessiert. Und die wollten auch immer Fotos mit dir machen, also so wie in keinem anderen Land. Und es gibt halt eine bestimmte Regel, an die man sich halt halten muss. Also erstens natürlich, Wildcampen würde ich jetzt in Nigeria nicht machen. Also auch doch lieber Hotels nehmen. Aber die Hotels sind in Nigeria auch nicht zu teuer oder sehr, sage ich mal, die reißen kein Loch ins Budget, weil weil man die Inflation auch in Nigeria mit den Naira ist sehr hoch und dementsprechend bekommt man viel Geld für seine Euros. Und ja, das immer in Hotels gehen und auch nur bis 4:30 unterwegs sein ist ganz wichtig, weil die haben eben so viele vor allem auf den Hauptrouten, so viele Polizei-Checkpoints, wo sie kontrollieren. Aber die Polizei-Checkpoints, das haben wir auch über Informationen von den Einheimischen erfahren, die sind nur bis 4:30 besetzt. Also 4:30 nachmittags, ab da ist quasi die Schicht für die vorbei und dann sind die Polizei-Checkpoints unbesetzt und dann sind wir wieder bei den Fake-Polizei-Checkpoints, dass dann Zivilisten rauskommen, die Polizei-Checkpoints besetzen, dich anhalten und halt im schlimmsten Fall ausrauben. Aber wenn man das weiß, nur ab 4:30, sage ich mal, seine Tour beendet und im Sicheren ist und da, sage ich mal, nicht naiv an die Sache rangeht, dann finde ich, ist Nigeria auch nicht so gefährlich. Also natürlich, man muss immer aufpassen, aber es ist nicht so gefährlich, wie es immer auch in Medien und in der Außenwahrnehmung dargestellt wird. Genau, also, und es ist halt auch ein mega vielfältiges Land mit glaube 500 Sprachen und auch landschaftlich extrem vielfältig und ja, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich definitiv mehr Zeit da drin verbringen und nicht nur straight einmal durchfahren.
Wart ihr denn auch in dieser Mega-Metropole Lagos?
Ja.
Also das muss ja total irre sein. Also wie würdest du diese Stadt beschreiben?
Ja, also riesig einmal und der ist auch von extremen Gegensätzen, würde ich mal geprägt, würde ich mal sagen. Weil man hat halt, es ist alles so dicht beieinander, aber das ist auch generell in Afrika, sage ich mal, ein sehr starkes Merkmal. Du hast ja die Insel von Lagos, haben wahrscheinlich auch ein paar Zuhörer mal schon von mitbekommen, die Insel, wo dann auch die Banken, die Wolkenkratzer und wo es modern ist, wo auch, sage ich mal, die reicheren Leute leben und wenn man von der Insel runterkommt, dann findet man sich halt ganz schnell wieder in den Wellblechsiedlungen und in den Armenvierteln und dann der krasseste Kontrast dazu ist ja dann immer noch das diese Stelzenhäuser oder Siedlungen über auf dem Wasser. Das wird ja so als das Venedig von Afrika bezeichnet und ja, da war dann auch wieder die Empfehlung, dass man da zum Beispiel jetzt nicht ohne Guide hingehen sollte. Und ja, einfach, und diese Stelzenhäuser-Siedlung, die ist auch direkt neben dem krass ausgebauten Highway, der über den Atlantik führt, also auch modern ausgebaute Straße. Und ich würde sagen, die Gegensätze, die sind schon wirklich enorm in dieser Stadt.
Ja, also das habe ich gehört. Also ist ja auch Startup Capital Afrikas, ja, glaube ich. Also da wird ja extrem viel Tech gemacht und einfach, ja, total, also auch ein krasser Reichtum, aber halt eben auch eine krasse Armut, ja, in dem Land.
Extreme.
Und das muss wohl total extrem sein. Und ein Land, was mich schon lange sehr, sehr fasziniert, was ich gerne mal besuchen würde. Und einfach mal erleben möchte. Es ging dann weiter für euch. Ihr habt dann diese Nigeria-Kamerun-Geschichte gehabt. Und das habe ich ja gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen. Da habt ihr so gesehen drei miese Optionen gehabt, die alle irgendwie nicht geil gewesen sind. Und das eine war eine gefährliche Strecke, ich glaube, durch den Dschungel, wo die Woche davor ein Radfahrer, glaube ich, sogar ermordet worden ist. Eine andere Strecke, die... Oh, ich weiß gar nicht, erklärst du es vielleicht, was da war, und dann nochmal eine irgendwie übers Wasser. Nimm uns da mal mit. Was sind die Optionen gewesen und wie trifft man dann bei drei blöden Optionen eine gute Entscheidung?
Ja, also es waren eben die drei Optionen. Die eine war, dass man wirklich durch den Dschungel über so eine Schlamm-Gravel-Piste, über so eine Hochebene im Gebirge zwischen Nigeria und Kamerun wirklich im Inland die Grenze überquert. Da hätte man über die Hauptstadt also die Hauptstadt ist ja nicht Lagos, die ist ja Abuja, mehr im Landesinneren. Und dann hätte man über Abuja fahren müssen und dann übers Landesinnere die Grenze. Das war eine Option. Dann war die andere Option, dass man, da gibt es so eine Straße ziemlich zwischen der Inlandsoption und der Küste, ziemlich genau in der Mitte, kann man sich denken. Da ist so ein Grenzübergang, da darfst du aber nicht selber fahren, weil das eben Konfliktzone ist. Also da direkt auf Kamerun-Seite ist da diese anglophon-frankophone Konfliktzone. Also hast du vielleicht auch schon mal von gehört, kann man nachgoogeln. Also und da herrscht eben auch ein bisschen Bürgerkrieg. Und die kann man nur mit Militäreskorte fahren. Also man fährt quasi bis kurz vor die Grenze und dann wird man vom Militär bis eskortiert, bis man wieder in einer sicheren Gegend ist. Und dann eben die letzte Option ist, dass man an der Küste bis Oron fährt, heißt der Ort. Also direkt kurz vor der Grenze an der Küste. Und dann fährt man mit dem Speedboot bis 4 Stunden durch den Golf von Guinea bis Idenau auf kamerunischer Seite. Und genau, da dann weiter. Und alle drei Optionen waren jetzt, sage ich mal, nicht ohne die Inlandsoption. Da ist erstens, wir sind so ein bisschen in die Regenzeit in Nigeria reingekommen. Da wäre diese ohnehin schon herausfordernde Strecke nochmal herausfordernder wieder gewesen. Und dazu kam, dass man lässt sich dann doch immer von Zeitungsberichten und News beeinflussen oder dem Neuesten. Da wurde dann berichtet, dass vor einer Woche oder vor 1 bis 2 Wochen, jedenfalls kurz vorher, jemand erschossen wurde, ein Tourist dort dann auf der Strecke. Dann wegen der Militäreskorte, ein Block, der nicht allzu alt war, von einem Motorradreisenden, ich weiß nicht mehr genau von wem, ist ja auch egal, da wurde dann berichtet, dass die Militäreskorte eigentlich, dass die alle betrunken sind und nicht wirklich auf dich Acht geben, so. Und dann wusstest du auch bei der Bootoption, das Golf von Guinea ist ja das Gewässer mit der höchsten Entführungsrate auf offener See, aber dann war es für dich, sage ich mal, in dem Fall so die sicherste Option, so auch weil es dann am schnellsten ging und ja, dann, und wenn als gerade vorher dort, da lässt du dich ja auch ein bisschen, sage ich mal, manipulieren, wenn gerade vorher eben dort nichts passiert ist, aber bei den anderen Optionen schon, dass man, sage ich mal, dann das geringste Übel nimmt. Auch wenn es natürlich ein Abenteuer auch für sich war.
Erzählt man sowas seinen Eltern, bevor man das macht? Oder zieht man das erstmal durch und sagt so, ey, übrigens, alles gut gegangen, aber war schon krass?
Ja gut, man redet dann schon mal über sowas. Aber ja, natürlich tut man sich bei sowas dann schon schwer, aber man muss es ja auch sehen in meinem Verhältnis. So, es wird, wie du es ja vorher auch schon gesagt hast, wenn was passiert, dann wird das in den Zeitungsartikeln halt groß, sag ich mal, hervorgehoben. So die Sensationsgeilheit, um es mal so zu formulieren, aber sag ich mal, wenn alles in 99% der Fälle passiert, passiert ja dann doch nichts und so. Und da, ja, ich glaube, Manchmal braucht man einfach ein gewisses Urvertrauen. Also, und ich meine, wir waren dann, meine Eltern hat es immer beruhigt, dass wir auch zu zweit waren.
Ja, glaube ich.
Ja.
Jetzt kommen ja auch nochmal, wir sind ja jetzt so auf der Äquatorhöhe. Das heißt, es ist ja wirklich wahnsinnig tropisch, wahnsinnig feucht. Du hast ja die Regensaison angesprochen. War das dadurch halt auch alles extrem anstrengend?
Also ich würde sagen, man gewöhnt sich mit der Zeit schon an, sage ich mal, auch an die Luftfeuchtigkeit und so an die Schwüle. Es war eher, das Problem war das Zelten dann eher, dass man halt kaum, man liegt, den Schlafsack hast du dann irgendwann nicht mehr gebraucht, dass man halt wirklich in seinem Zelt manchmal an manchen Tagen liegt und sich denkt, wann wird es irgendwann kühler, dass ich jetzt mal gescheit schlafen kann. Manchmal hat es dann auch nur geholfen. Ich meine, mit Privatsphäre dann auf so einer Reise ist es dann eh so eine Sache für sich. Aber da musste man dann halt da einmal sagen, okay, bevor ich jetzt keinen Schlaf finde, muss ich halt mein Vorzelt öffnen. Und wenn mich dann, wenn man dann in irgendwelchen Siedlungen gefragt hat oder irgendwo bei Einheimischen schläft, dann musst du halt, sag ich mal, in Kauf nehmen, dass sie dich dann halt beim Schlafen sehen können. So, aber manchmal ging es dann nicht unten mit geschlossenem Vorzelt. Da stand dann die Schlafqualität über der Privatsphäre.
Ja. Und was habt ihr da so, also in den anstehenden Ländern? Also ich weiß, dass Namibia extrem anstrengend gewesen ist für euch, aber das kommt ja erst noch. Und Angola war anstrengend, weil ihr relativ schnell durch musstet und wenig Zeit hattet. Wie war das denn so durch Kamerun, Gabun? Und du hast ja ganz am Anfang auch nochmal über Kongo gesprochen. Das ist ja auch so ein Land, was ja, ne, alle denken immer an die DRK oder DRC. Aber die Republik Kongo ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, diese drei Länder, die ihr da durchquert habt?
Ja, also natürlich, es war da auch ein gewisser Zeitdruck. Du hattest ja da immer deine 30 Tage auch. Und ja, es hat sich dann so wieder ein bisschen so verschoben von Nigeria. Also, oder es war eigentlich so ein gewisser Tapetenwechsel, würde ich fast schon sagen. Nigeria ist ja eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Das hast du dann auch gemerkt. Überall Menschen, überall Orte, überall Märkte, überall wuselig, allgemein. Und dann, sobald man dann nach Kamerun reingefahren ist, wurde dann halt auch der Dschungel wieder mehr, die Bevölkerungsdichte nahm ab, die Distanzen wurden größer. Es wurde, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr remote, aber dann war halt dieser Sicherheitsaspekt nicht mehr das größte Thema. Und in Kongo dann erst recht so. Da Kongo war auch in anderer Hinsicht, würde ich immer sagen, so eines für einen Radreisenden so eines der mental schwierigsten Länder, weil Sicherheit war jetzt kein Thema mehr. Es war alles, wie gesagt, remote, abgelegen, Dschungel, aber die Infrastruktur dann einfach und so die Landschaft. Ich sage immer, das Radreisen, wovon das ganz stark lebt, ist, dass du immer offene Landschaften hast, Ausblicke, Abwechslungsreichtum. Das motiviert dich ja auch Tag für Tag immer weiterzumachen. Und da war es halt irgendwann, du hast immer diese geschlossene Landschaft durch den Dschungel, die eine Straße, die du von 100, 200, 300, 600 Kilometer einfach nur geradeaus fährst, links und rechts Busch, keine offene Landschaft, und eben dazu kommt die Versorgungslage. Man hatte dieses Wurzelgewächs, diesen Maniok, der immer den es in manchen Orten gab, der roh jetzt auch, sage ich mal, so semi-gut geschmeckt hat. Und dann gab es halt mal Eier, die du dir mal holen konntest, oder Omelette. Ist jetzt nicht so schlimm, aber geht dir halt auf Dauer dann doch mal auf die Nerven. Und ja, und wenn es mal Läden gab, so, ja, so Holzhütten auf dem Land, dann gab es Süßigkeiten. So, manchmal war es sogar schwerer an Wasser zu kommen, als an Bier zu kommen, so, weil da Alkohol auch sehr hoch im Kurs steht. Und ja, diese Kombination, dazu kam, dass mein Kollege nochmal krank wurde auch im Kongo. Also das Remote, immer gleiche Landschaft, was uns dann auch dazu gebracht hat, dass wir dann auch mal mit einem Truck ein paar hundert Kilometer bis zur nächsten Stadt abkürzen mussten, weil es halt in dem Fall gerade einfach akut nicht mehr weiterging. Es war so die Kombination aus mentalem Tief und auch nochmal gesundheitlichen Problemen. So. Also Kongo, würde ich sagen, war schon eine Nummer für sich. Also ich würde es sogar unter anderen Gesichtspunkten einfach als herausfordernder bezeichnen als jetzt Nigeria.
Okay, krass.
Ja.
Und wie habt ihr dann diesen Wechsel von der Republik Kongo nach Angola geschafft? Seid ihr da auch wieder mit Boot gefahren? Also du musst ja einmal ganz kurz durch die DRC, die haben ja so quasi einen Atlantik-Zugang. Und da kann man ja eigentlich nicht so richtig durch, oder?
Genau, die haben ja diesen schmalen Streifen da, der dann, oder es gibt, wenn man von Republik Kongo, dann gibt es diese Exklave von Angola schon, die ja da zwischen DRC
von und, Angola, genau, ja, genau.
Genau, das Cabinda nennt sich die. Und da von dort, dann reist man quasi da schon nach Angola ein. Und da, von dort aus kann man dann quasi die Fähre von der Exklave ins richtige Angola nehmen.
Ja, ich erinnere mich, dass andere Gäste hier, die ja mit dem Landcruiser durch Westafrika gefahren sind, ich meine auch, dass die das damals erwähnt hätten, dass sie da mit der Fähre von Angola nach Angola quasi gefahren sind.
Ja.
Okay.
Nur ganz kurz, genau, die Fähre ist ja auch ein Abenteuer für sich, weil die hat manchmal technische Probleme und fällt aus und an manchen Tagen fährt sie auch gar nicht und das war dann auch immer Glückssache. Und ja, man hat 30 Tage Visum für Angola und musste es dann immer gut timen, dass man, sag ich mal, keine Tage verliert dann dadurch, dass man dann herkommt und es fährt gerade keine Fähre.
Ja, also 30 Tage ist ja für dieses große Land ja schon auch ein bisschen knackig, oder?
Ja, sehr knackig. Dann dazu kam dann auch, wir sind dann bis zur, man muss sagen, die Strecke, wenn man von der Fähre runterkommt bis zur Hauptstadt, bis Luanda, die ist jetzt, sage ich mal, auch landschaftlich nicht allzu spannend. Das geht dann erst alles hinter Luanda los. Da sind wir dann an einem Tag, sind wir nochmal 200 Kilometer abgekürzt, weil wir auch noch das mentale Tief hatten, weil wir eben ein bisschen Erholung brauchten und, sage ich mal, ein bisschen Infrastruktur in der Großstadt. Und all in sind es, glaube ich, 1900 irgendwas Kilometer, die du von oben bis ganz unten bis Namibia durchqueren musst. Genau, und das ist vor allem, wenn man in den 30 Tagen eben auch nochmal kurz eine Pause braucht, weil es gerade ein bisschen viel war, ist es dann natürlich schon sehr ambitioniert, knapp 2000 Kilometer.
Ja, jetzt kommt ihr aber langsam aber auch in eine Region, die sehr tierreich ist, oder? Also wie ist das denn so, wie hat sich das mit den Tieren verhalten auf dieser Reise? Ich glaube, du hast an der Sahara hast du ja noch so ein bisschen was, aber im Zentralen hast du so, was die ganzen Wildtiere angeht, glaube ich, ein bisschen weniger. Und ja, dann kommt jetzt so langsam diese ganze Savannenlandschaft und Wüstenlandschaft, die aber sehr tierreich ist. Ist das so gewesen bei euch?
Ja, genau. Also so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Südlich im Sahara sowieso. Dann südlich davon Guinea-Bissau, da gibt es auch so eine Strecke, wo man mal Schimpansen beobachten kann. Es ist natürlich auch immer Glück. Wir haben da leider kein Glück gehabt.
Habt ihr welche gesehen?
Leider nein.
Ach, schade. Ich habe letzte Woche Schimpansen zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen. Das ist ein so krasses Erlebnis. Ja. Vielleicht eines der krassesten Wildlife-Erlebnisse, die ich in meinem Leben gehabt habe. Das sind einfach, wir teilen uns 97,8% die gleiche DNA. Und das merkst du, wenn du denen in die Augen schaust. Das merkst du, das ist so krass gewesen.
Ja. Ja, dann kommt in dem großen Streifen lange, sage ich mal, wenig. Und dann eigentlich so ab Kamerun, Kongo, da geht es dann wieder los, dass man mit Glück natürlich auf Schimpansen oder Gorillas treffen kann. Vor allem auch in Kongo, auf der Strecke, wo ich gesagt habe, die so wenig Abwechslung bietet und wo es ein bisschen hart war. Da tummeln sich auch auch Schimpansen. Wir haben einmal einen für eine Sekunde durchhuschen sehen. Also, aber das war, die sind natürlich extrem flink. Und bis man da das Handy gezückt hat und ein Beweisfoto oder Video, zu spät. Aber ja, da hat man mal für 2 Sekunden einen gesehen. Und genau in Angola, da geht's dann auch wieder los, da haben wir dann auch mal am Straßenrand Primaten oder Mona-Meerkatzen, also diese Weißnasenkatzen, mal gesehen. Und ja, genau, und dann ab Namibia dann sowieso. Es ist natürlich immer so eine Sache. Wir haben es dann gesehen, wir haben auch mal die Pause gemacht und eine Safari gemacht. Aber dass du jetzt die Giraffen oder Elefanten siehst, dazu braucht es dann ein bisschen Glück, sage ich mal. Jetzt direkt auf dem Fahrrad hatten wir jetzt leider, war es uns leider nicht vergönnt.
Ja, natürlich braucht man Glück, ne? Also die müssen halt auch in der Nähe der Straße sein und dieses Land ist ja auch so unglaublich weitläufig. Ich muss jetzt mal hier einmal an der Stelle einmal ganz kurz krasse Werbung für mich selber machen, denn ich war letzte Woche in Uganda, ne? Ich habe dann eine neue Gruppenreise organisiert, die wir ab nächstes Jahr anbieten. Und ich habe ja gerade gesagt, Schimpansen, mega krass. Ich habe auch Gorillas zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen. Berggorillas, das ist, ey, wenn so ein Berggorilla irgendwie so 4 Meter vor dir sitzt und, nee, stimmt nicht, 4 Meter ist es nicht gewesen. Wir mussten immer 8 Meter, glaube ich, Abstand halten. Und das ist der absolute Wahnsinn. Diesen Riesentieren, die so unglaublich menschlich sind, gegenüber zu sitzen, ein unglaubliches Erlebnis.
Ja.
Also kann ich nur empfehlen, ab nächstes Jahr, wann bieten wir die Reise an? Ich glaube Februar, März nächstes Jahr, das ist einfach grandios. Aber zurück zu dir. Namibia. Namibia ist ja, ich folge der Wiebke nicht auf Instagram, aber ich habe immer wieder relativ viel mitbekommen, Wiebke Lühmann, die ja von Flensburg Freiburg bis nach Südafrika, nach Kapstadt gefahren ist. Und ich bin der Meinung, dass sie irgendwo mal gesagt hat, dass Namibia eines ihrer krassesten Highlights, glaube ich, gewesen ist, aber irgendwie aber auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist sie ja nochmal zurückgekehrt und hat nochmal Namibia Botswana im Fahrrad gemacht. Und du sagst, das ist eines der krassesten mentalen Länder für dich gewesen, weil es halt eben so wahnsinnig leer ist. Wie motiviert man sich nach 300 Tagen auf dem Fahrrad in der Wüste nicht abzusteigen und aufzugeben?
Ich finde, da ist es dann wieder die Kopfsache, dass du dann doch irgendwie ein Ziel hast, sage ich mal. Und dieses Ziel ist ja eigentlich im Vergleich zu dem, was man bis dahin schon, sage ich mal, erlebt hat und durchfahren hat, in greifbarer Nähe so. Und ja, dadurch, dass es eben gefühlt nur noch im Vergleich ein Katzensprung ist, da denkt man sich dann auch, okay.
Ein Land, ja.
Du hast jetzt, sage ich mal, vielleicht 600 Kilometer, wo du fluchend dein Fahrrad durch die ein oder andere Sandpassage schieben musst, wo du nach 50 Kilometern am Tag mit 9 bis 10 Stundenkilometern Durchschnitt fix und fertig bist. Aber genau, dann manchmal, klar, wenn du es dir aussuchen könntest und wenn das Geld reichen würde, könntest du auch unendlich lang irgendwie mal mit dem Fahrrad unterwegs sein, aber da war es dann doch diese Endlichkeit, die dich dann motiviert hat manchmal, dass man da solche schweren Straßenverhältnisse einfach dann oder auch mal Gegenwind dann so durchsteht einfach.
Also ich bin ja oft in Namibia, so 1-2 Mal im Jahr, und wenn ich da meine Touren mache, dann sehe ich auch immer mal wieder Bikepacker in der Wüste, und die sitzen dann immer im Schatten von einem kleinen Baum oder von einem Strommasten auch manchmal. Die haben ja dann diese ganz kleinen Einmannzelte, die dann im Schatten des Strommastes liegen und den auch immer wieder bewegen, weil die Hitze ist ja wirklich so krass und die Strecken sind so weit, dass du halt ab und zu auch einfach in der Wüste schlafen musst. Und wir halten auch immer mal wieder an und fragen so, hey, brauchst du Wasser und solche Sachen? Aber sie sind meistens immer ganz gut vorbereitet und it's part of the game, dass man da die Zähne durchbeißt und leidet, und dann kommt man stärker am Ende in Südafrika am Orange River raus.
Genau, und mit dem Orange River hat man ja auch nochmal ein krasses landschaftliches Highlight. Also ich würde immer noch sagen, da unten im Grenzbereich zu Südafrika ist auch eines meiner persönlichen Highlights einfach das Grün von diesem Fluss. Und dann so diese wüstenartige, gebirgsartige Felslandschaft direkt in zweiter Reihe hinter dem Grünen. Also würde ich sagen, ist ein absoluter Tipp. Wenn man in Namibia ist, muss man das unbedingt gesehen haben.
runter bis zum Orange River. Man kann ja auch, das hast du die Zeit dafür nicht gehabt oder wahrscheinlich nicht gemacht, man kann ja auf dem Orange River auch eine richtige Rafting-Expedition machen, was der unglaubliche Wahnsinn sein muss. Das würde ich so gerne mal machen. Da kannst du 5 Tage drauf verbringen. Und ja, muss grandios sein. Wie ist es denn gewesen, dann von Namibia nach Südafrika zu fahren und zu wissen, ey, das ist mein letztes Land? Du hast ja immer noch irgendwie fast 1,5 bis 2,000 Kilometer vor dir bis nach Kapstadt. Aber dieses Gefühl, schau mal, wenn ich auf Google Maps schaue und rauszoome, dann ist der Punkt eigentlich schon fast da.
Ja, es ist also so die letzte, auch so wenn man weiß, das ist jetzt deine letzte Grenze, das ist dein letzter Einreisestempel in deinem Reisepass. So. Also da wird man natürlich schon innerlich auch so ein bisschen emotional, wenn du weißt, so du bist bis hierhin gekommen und es ist nur noch ein Katzensprung, sag ich mal, bis zum Ende. Also ja, war ein sehr intensiver Moment und ja, sehr emotional.
Was war das für ein Gefühl, in Kapstadt da anzukommen?
Ja, also du bist halt angekommen. Da kommst ja, bist ja ans Kap geradelt, so zu dem Schild. Also letztendlich, es ist manchmal kannst du so den Touristenhype gar nicht mal so sehr nachvollziehen, weil sie alle zu dem Schild kommen, weil es ist ja letztendlich, sag ich mal, nur ein Schild. Aber in dem Moment hat es dir dann trotzdem die Welt bedeutet, du lehnst dein Fahrrad an und so vor deinem inneren Auge geht nochmal, kommt quasi wie so ein im Schnelldurchlauf, was du so alles erlebt hast. Und eigentlich, ich habe sonst bin ich eigentlich nicht der Mensch dafür, aber in dem Moment habe ich mir auch meine Hände im Gesicht vergraben, weil mir da doch schon die ein oder andere Träne aus den Augen gerollt ist. Und ja, du lässt einfach deinen Blick schweifen übers Meer. Man ist ja da am Schild, dahinter beginnt das offene Meer. Denkst dir, jetzt bist du hier am Ende der Welt. In ein paar tausend Kilometern kommt die Antarktis und ja, starrst einfach ins Leere und kannst es eigentlich kaum begreifen, so.
Ja, ist das dann also neben dem, dass es surreal ist, dass es dann mal einmal da ist, ist es dann ein Gefühl der Freude oder der Traurigkeit?
Ja, ich würde jetzt sagen, klassisch gemischt, so. Du, einerseits, man ist natürlich richtig stolz auf sich und das, was man erlebt hat und was man da jetzt auch geleistet hat, sage ich mal. Ich glaube, das darf man auch sein. Andererseits ist es, sage ich mal, nicht vielleicht ein gewisse der Traurigkeit, gar nicht mal unbedingt, eher, wie würde ich es formulieren, so ein bisschen der Unsicherheit dann auch so. Ja, jetzt hast du dein Ziel erreicht, jetzt fällt irgendwie so, sage ich mal, dein Lebensmittelpunkt weg, der letzten 15 Monate, du hast es jetzt geschafft, so, was kommt jetzt danach, so, du hast auch, bist so gemischt in zwischen Stolz und Ungläubigkeit und auch Unsicherheit, so.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich meine, wie ist es dir, also neben dem, dass man sich, ne, man freut sich, dass man angekommen ist und dann ist ja auch erstmal vielleicht Kapstadt auch ein ganz cooler Ort, um Urlaub zu machen und so ein bisschen zu entspannen. Aber wenn man dann zurück ist, wie geht man mit dieser Leere im Leben dann erstmal um?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Man braucht schon seine Zeit, sage ich mal, um wieder anzukommen, so. Weil es ist halt einfach eine ganz andere Lebensrealität, wenn du dann, sag ich mal, wieder im Komfort lebst. Ich würde mich jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen, ich kenne auch einen anderen Radreisenden, der das sehr gut nachempfinden kann. Ich würde mich fast seitdem ein bisschen so als ein Konsumverweigerer betiteln, weil man halt so ganz andere Seiten so erlebt hat von wie die Leute leben und mit welchen Verhältnissen sie klarkommen müssen, so dass man so von diesem typischen Konsumleben eigentlich sich doch durch die Reise so ein bisschen abgewendet hat oder, sage ich mal, manche Dinge aus dem mitteleuropäischen Leben doch einfach ein bisschen stärker hinterfragt, so was brauchst du eigentlich so, um glücklich zu sein? Das ist vor allem so eine Sache, die man sich dann, wenn man vor allem hier in die normale Alltagswelt wieder eintaucht, immer wieder für sich stellt.
Ist das jetzt auch nachhaltig so oder ist das halt eine kurzfristige Geschichte? Also du bist ja jetzt schon ein bisschen länger wieder zurück. Hat dich das, diese Reise, nachhaltig verändert?
Ich würd schon sagen, in der Hinsicht auf jeden Fall, weil man war ja jetzt auch nicht kurz unterwegs. Es war ja, wie wir es schon mal angesprochen haben, jetzt nicht eine, sage ich mal, eine zweiwöchige Reise, die man mal eben im Urlaub gemacht hat. Man war ja ein bisschen länger da und hat eben viel über Land und Leute und auch Herausforderungen vor Ort gelernt. Und in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass es mich auch so ein bisschen geprägt hat. Ich muss da immer an ein Zitat denken, wo wir da durchgefahren sind, man kommt ja auch mit den Einheimischen häufig in Kontakt. Da hat einer, häufig stellt sich die Frage, wenn man sagt, dass man mit dem Fahrrad da durchfährt, stellt sich die Frage nach dem Warum für die Einheimischen. Und da hat einer auch gefragt, why are you doing this? I don't understand the European people. They choose danger and dangerous life because the danger thinks they are too far away from their life. And we live here. Every time we have to run away from danger because it's around every corner. Und ja, über den Satz musste ich auch sehr, sehr häufig nachdenken. Und auch heute noch, sonst würde ich nicht sagen, weil der einfach dir zeigt, dass halt so doch komplett unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander prallen. Und genau die Sache hinterfragt man dann doch sehr und man wird sich dann auch immer wieder klar, du hast auch schon allein in der Hinsicht die richtige Entscheidung getroffen, diese Reise zu machen, weil es eben doch ein Privileg ist. Du schon allein, dass du die Möglichkeit dazu hast, sowas theoretisch machen zu können, weil du jetzt, sag mal, 2 Jahre arbeitest und wenn du sparsam lebst, dir doch ein gewisses Geld auf dem Konto ansparen kannst und davon dann so eine Reise machen kannst und dass das bei anderen Leuten oder anderen Gesellschaften einfach fernab jeglicher Lebensrealität ist, dass die sowas sich überhaupt nicht vorstellen können. So, darüber habe ich halt auch viel nachgedacht.
Ja, die werden das sich einfach, egal wie sparsam sie sind, die werden sich sowas einfach niemals leisten können.
Ja, genau.
Also, wie bist du denn mit dieser konstanten Armut und diesem Kontakt zur Armut denn umgegangen und was hast du daraus vielleicht auch mitgenommen?
Also ich hab eben daraus mitgenommen, dass man vielleicht, das habe ich auch wie immer wieder hier mitbekommen, dass halt viel immer das Negative gesehen wird, so was haben wir nicht und was muss besser werden, egal ob politisch oder in sonst welchen Diskussionen. Da denke ich mir auch wieder, dass man viel mehr vielleicht sehen sollte, was man eigentlich hier hat, dass man, sage ich mal, ein sicheres Sozialsystem hat, dass man relativ easy, sage ich mal, doch sicher, wenn man, sag ich mal, die richtigen Prioritäten setzt, sich auch Geld zur Seite legen kann, dass man einfach hier eine gewisse Sicherheit hat und einen gewissen Komfort hat. Und dass man, wenn man die andere Seite sieht, auch mehr lernt, über die kleinen Dinge glücklich zu sein. Weil es war auch auf der Reise, du hast auch eigentlich fast erlebt, so je weniger die Leute haben, desto ärmer sie eigentlich de facto sind, desto offener und desto gastfreundschaftlicher und desto glücklicher waren die vielleicht auch, weil die sich halt eben schon vor allem dann irgendwo im Dschungel auch schon riesig gefreut haben, wenn mal irgendjemand mit dem Fahrrad dahergefahren kommt. Und ja, das ist halt einfach, ja, das ist so die Key-Message, die ich da herausgezogen habe, so dass man, sag ich mal, dass einen die kleinen Dinge auch glücklich machen können, so.
Ich finde das immer so irre, weil das ja natürlich auch meine Beobachtung ist, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel jetzt gerade in Uganda, auch ein wahnsinnig armes Land, und wie glücklich die Menschen darüber sind, dass man vorbeikommt und dass man da ist und wie gerne sie sich mit einem unterhalten und sich erzählen lassen, wie es halt zum Beispiel in Europa ist oder in anderen Ländern ist und so weiter. Und ich finde es immer tatsächlich immer sehr schockierend, gar nicht mal mehr so überraschend, eigentlich schockierend, dass die Menschen, die so wenig haben, so viel geben und die Menschen, die so viel haben, so wenig geben, wozu ich ja auch zähle. Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr spendabel, was Geld und Trinkgeld und Spenden und so weiter ist. Also ich mache da schon sehr, sehr viel und trotzdem bin ich da immer wieder überrascht, mit was für einer Großzügigkeit die an den Tag legen, wenn ich da unterwegs bin. Und wenn ich das mit mir vergleichen würde, dann bin ich der größte Geizhals überhaupt, obwohl ich mich eigentlich als nicht solcher bezeichnen würde, aber im Vergleich einfach einer bin. Das ist schon, weiß ich gar nicht, wie ich das da, ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Außer, dass ich das eigentlich nur bestätige, was du da sagst und auch eine meiner krassesten Beobachten ist.
Es hätte so ein bisschen den Spiegel vor, manchmal würde ich sagen, so.
Ja, absolut. Und einfach auch zeigt, wie wahnsinnig privilegiert wir sind, ne? Also, einfach wahnsinnig privilegiert wir sind. So, wenn du das jetzt so alles so gemacht hast und so alles so erlebt hast, und, ne, was würdest du den Menschen raten, die am Anfang auch so skeptisch dir gegenüber und deiner Idee gewesen sind und auch vielleicht auch die Leute, die jetzt gerade in dieser Situation sind, also sie haben einen Traum, sie wollen es jetzt irgendwie machen, aber sie trauen sich nicht. Es gibt ja diesen Spruch, einfach machen. Aber einfach machen, dafür musst du auch erstmal in dieser Position sein, in der wir gerade besprochen haben. Du musst ja dieses Glück haben, in Deutschland zu leben, um einfach zu machen. Also nicht jeder kann einfach machen. Also hast du da so einen Rat?
Also ich würde den Leuten vor allem raten, wenn sie jetzt jünger sind. Also es kommt natürlich eben immer auf die Lebenssituation drauf an. Wenn man jetzt schon Familie hat, wenn man jetzt schon Kinder hat, dann muss man alles beachten, dann ist es natürlich schwierig. Aber gerade wenn man jetzt noch jung ist, in seinen Mitte- oder Endzwanzigern oder vielleicht auch noch an Anfangs 30ern und man hat einen Traum, dann würde ich und wenn man sich es halt irgendwie vorstellen kann, wenn man, klar sagt man im ersten Moment immer, ja, boah, ist eigentlich jenseits meiner Vorstellungskraft, aber wenn man dann nochmal auf seine innere Stimme hört und sich's vielleicht doch irgendwie vorstellen kann, da würde ich, oder drüber nachdenkt, da würde ich immer sagen, mach's lieber jetzt als später so, weil du weißt nie, ob sich später nochmal die Möglichkeit ergibt und dementsprechend, ja, würde ich immer sagen, lieber jetzt und nicht dieses Jahr, überlegen wir mal und vielleicht dann mal in 2-3 Jahren würde ich nicht empfehlen, sondern immer, wenn man sich's jetzt vorstellen kann, dann mach's so schnell wie möglich.
Ja, nicht lange aufschieben. Also ich bin da eigentlich auch großer Freund von, weil das Problem ist, dass der richtige Augenblick nie ist. Es ist nie der richtige Moment. Man hat immer einen Grund, warum man es nicht machen sollte. Und genau dann muss man es eigentlich machen.
Genau.
Cyprian, vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, dass wir, ich glaube, am Ende jetzt über 2 Stunden gesprochen haben, 2 Wochen lang Content mit dir und deiner unglaublichen Reise. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes, also dein Instagram und Co. Falls wer Fragen hat darüber hinaus, dann darf er sich vielleicht hoffentlich bei dir melden. Und was steht bei dir so jetzt an? Also was inwieweit hat es, du warst ja vor der Reise so quasi im Berufsleben im Einstieg, hast jetzt eine Lücke, vor der dich jetzt alle gewarnt haben, du hast jetzt keine Rentenpunkte gesammelt, was natürlich ganz, ganz schlecht ist, aber du kannst sagen, ja, war eine geile Zeit, wie geht's weiter?
Also ich war jetzt natürlich erstmal wieder in der klassischen Bewerbungsphase. Jetzt geht's für mich auch bald weiter. Ich habe mich halt immer umgeschaut. Ich hatte auch, sage ich mal, die Möglichkeit, wieder in ein Leben wie vorher wieder einzutauchen. Ich habe mich jetzt aber bewusst dagegen entschieden und werde jetzt dann bald nochmal für einen Reiseveranstalter werde ich Bike Guide machen und also so einen klassischen Saisonjob, weil es für mich jetzt einfach, sage ich mal, so eine perfekte Möglichkeit war, dass man jetzt nochmal seine Leidenschaft, was so sein Lebensmittelpunkt war, nochmal beruflich, sage ich mal, ausüben kann und auch wieder Menschen kennenlernt. Und ich werde sogar selber hinfahren mit dem Fahrrad.
Okay, cool.
Ja.
Wo ist die erste Tour?
Geht nach Griechenland. Dann sind schlappe 2000 Kilometer über Slowenien, Kroatien, Montenegro und dann Nordmazedonien rüber.
Geile Geschichte für das erste Briefing der Tour. Wie war die Anreise? Super angenehmer Flug. Schön, ja, ich bin hierher mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin, bin von zu Hause vor 2 Wochen losgefahren. Sehr, sehr cool. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den neuen Job, für das Leben, für alles das, was du halt dir vorgenommen hast. Vielen Dank, dass du heute hier warst und diese knaller, grandiose Geschichte mit mir und uns geteilt hast. Und danke und bis bald.
Ja, ich sag danke für die Einladung.